Okay, dann möchte ich mich zu Beginn der Predigt wenigstens noch mal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Ich bin seit nunmehr fast 3 Jahren Pastor in Schöningen. Peter Muttersbach kennt ihr ja bereits, unseren Senior-Pastor. Aber ist ja jung geblieben. Ich komme ursprünglich aus Zwickau in Sachsen und war dort in einer Gemeinde groß geworden, bin dort in die Jugendarbeit reingekommen und habe zunächst dann erstmal Verkehrssystemtechnik in Zwickau studiert. Ich wollte nicht weit weg von Hotel Mama, von daher war das ganz naheliegend und es war auch was, wo man nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern auch mal rausgeht und dann guckt, ob die Ampelschaltungen, die man denn so programmiert hat, auch tatsächlich funktionieren. Jetzt bin ich schon mittlerweile 8 Jahre weg von diesem Studium und krieg immer noch die große Krise, wenn ich irgendwo langfahre und merke, die Ampelschaltungen, die sind eine Katastrophe. Nachdem ich mit meinem Studium fertig war, war das theologische Seminar Elztal in Sachsen unterwegs, hat sich vorgestellt. Das war nicht das erste Mal, dass ich über ein Theologiestudium nachdachte. Nur an diesem Abend, da blieb es dann nicht nur beim Nachdenken, sondern da war das wie ein Stich ins Herz. Das ist genau das, was ich von dir möchte. Puh. Nee, eigentlich geht das nicht, Gott, weil ich habe Frau und Kind und ich habe studiert und für das nächste Studium kriege ich kein Geld. Wir haben ein Jahr als Familie nachgedacht und gebetet. Das Krasse war, ich kam nach Hause und meine Frau guckte mich an und sagte, du brauchst gar nicht anfangen mit Reden, ich weiß, was jetzt kommt. Das hat uns viele kleine Puzzleteile den Mut gegeben, diesen Schritt zu tun und dieses Studium in Elztal aufzunehmen. Und nun bin ich seit 3 Jahren mit Freude Pastor. Ein großes Hobby von mir ist der Sport. Ich bin begeisterter Sportler, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz sieht. Habe viele Radtouren gemacht durch das Erzgebirge, war nebenbei noch Leichtathlet, habe Hammer geworfen und von daher ist alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat, für mich mit Begeisterung verbunden. Und als ich dann vergangene Woche abends die Champions League geschaut habe, das Finale, da gehe ich immer richtig mit bei den Emotionen. Da leide ich mit den Verlierern und freue mich mit den Gewinnern und kann mich eigentlich so gar nicht richtig entscheiden, für wen mein Herz gerade mehr schlägt. Und das hat mich schließlich dann auch zu dem heutigen Predigttext gebracht, den ich euch mitbringen wollte. Das Champions League Finale am Ende. Unbändige Freude über das erreichte Ziel. Da sind alle Emotionen rausgekommen. Wir haben es geschafft. Das, was wir uns so lange vorgenommen haben, was so oft schon nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, wer von euch Fußballfan ist. Ich glaube, der FC Bayern hat ja nun in den Finals der letzten Jahre 3 Anläufe gebraucht, bis er denn endlich jetzt das Finale geholt hat. Unbändige Freude. Menschen liegen sich in den Armen, strahlen von einem Ohr zum anderen und wissen mit ihren Emotionen gar nicht wohin. Auf der anderen Seite die Verlierer. Dortmund. Ich hätte es ihnen ja auch gewünscht. Genauso wie der anderen Mannschaft auch. Aber dort Trauer, Wut, Enttäuschung. Wir haben es nicht geschafft. Wir waren so nah dran. Aber wir waren trotzdem daneben, sind dem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Ja, wir haben das Ziel verfehlt. Und dann saß ich so bequem in meinem Fernsehsessel, die Füße hoch und plötzlich dachte ich, Mensch, das muss wie im Himmel sein. Bei den einen unbändige Freude. Ja, wir haben es geschafft, wir sind angekommen, wir sind drin, wir sind bei Gott. Und die anderen stehen vor der Tür und sagen, Mist, wir kommen nicht rein. Wir haben das Ziel verfehlt. Wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Daneben. Ein Text, der sich so mit diesem sportlichen Gedanken auseinandersetzt, den hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. In Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Die Atmosphäre im Stadion, die ist unvergleichlich. Ich muss zugeben, ein Fußballspiel habe ich noch nicht besucht. Das reicht mir im Fernsehen, aber Leichtathletik. Auch da finde ich es faszinierend, diese Atmosphäre. Beim Start, im Sprint. Ein ganzes Stadion, 60.000 Leute und man kann eine Stecknadel fallen hören. Und sobald der Startschuss gefallen ist, da rauscht ein ohrenbetäubender Lärm durch dieses Stadion, der die Athleten antreibt. Oder der Anfeuerungsapplaus bei den technischen Disziplinen, ob das Sprünge sind oder ob das die Würfe sind. Die Fangesänge beim Fußball, das geht durch, das nimmt einen mit. Gänsehaut. Und dann beim Gewinn, diese unbändige Freude, ja, dieser noch mehr schallender Applaus und fast alles konzentriert sich auf den Sieger. Wahnsinn. Alles für einen Preis, der vergänglich ist. Mühe, Einsatz, Applaus, ein erhebendes Gefühl, aber alles für einen Preis, der doch vorbeigeht. Der Siegeskranz, von dem Paulus hier spricht, in der Antike, der war aus Blättern. Der verwelkte irgendwann. Dann war er weg. Das Ziel erreicht und dann? Das Ziel weg, was nun, worauf ausrichten, neu motivieren? Heute sind die Siegespreise etwas handfester. Da hat man eine Medaille in der Hand oder einen Pokal, ein Eintrag in die Geschichtsbücher. Da steht man dann eine Weile drin und mittlerweile kann man ja auch im Internet noch Ergebnislisten von vor vielen, vielen Jahren nachschauen. Ich habe mal getestet, ich habe dann doch gestern Abend nochmal geschaut, ob ich mich bei Google finde. Und tatsächlich, wer gut sucht, findet im Jahr 2000 da noch eine Bestenliste. Also ich bin in den Annalen drin. Aber auch die wird irgendwann aus dem Internet verschwinden, weg sein. Ein tolles Ziel damals, aber jetzt weg. Pokale, ja, tolle Zeit. Aber die Leistung, an die komme ich heute nicht mehr ran, weg. Ein vergänglicher Siegeskranz. Aber Paulus schreibt hier von einem unvergänglichen Siegeskranz. Unser Siegeskranz, der bleibt. Der bleibt ewig. Denn es ist die Ewigkeit. Das ist das Ziel, was Gott für unser Leben hat. Die Ewigkeit. Dafür ruft uns Paulus auf, alles zu investieren. Die Ewigkeit. Ewig ungetrennte Gemeinschaft mit Gott. Unbeschreiblich. Jesaja schreibt über diese Zeit, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz, was in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die Bibel beschreibt diese Ewigkeit in tollen Bildern, in der Offenbarung. Bilder, die weit über unser Denken und das, was wir uns vorstellen können, hinausgehen. Das ist das, was als Ziel gesteckt ist. Ein Ziel, wenn wir es erreicht haben, das nicht vergeht, sondern wo wir wirklich angekommen sind. Denn das ist ja die Krux bei all unseren menschlichen Zielen. Wir laufen und rennen und setzen alles daran, ein Ziel zu erreichen und dann sind wir da und ja und dann geht es von vorn wieder los. Und so bleiben wir stetig unruhig, wo wir uns auf unsere irdischen Ziele immer wieder ausrichten. Und nun beschreibt Paulus diesen Weg zum ewigen Ziel bei Gott als einen Wettkampf. das spricht mich natürlich an. Das spricht mir ein ganzes Stück aus der Seele, aus dem Herzen. Glaubensleben als Wettkampf. Ja, wie kann das denn gemeint sein? Da steht am Anfang vielleicht das Sehen, die Neugier. Kann mich als Kind erinnern, durch Zwickau fuhr ja früher die Friedensfahrt. Und dann standen wir im Kindergarten dort an der Straße und ich war fasziniert, wie die Radsportler an uns vorbeigefahren sind. Und irgendwann habe ich selber die Begeisterung dafür entwickelt. Dann war der Entschluss, sich selbst auf Rad zu setzen und zu trainieren, dabei zu sein, das auch zu tun. Und ich glaube, manchen Menschen geht es auch so, wenn sie in die Gemeinde kommen. Sie schauen erstmal, sie sehen, sie werden vielleicht mitgenommen von der Begeisterung, von den Menschen, die da sind. Und irgendwann entschließen sie sich selbst, ja, diesen Lauf, den will ich beginnen. Den will ich auch mitlaufen. Das ist mir wichtig geworden. Das Tolle bei unserem Glaubenslauf ist, dass er auf Vorläufe verzichtet. Wer das bei Olympia oder Weltmeisterschaften beobachtet, da gibt es ja erstmal 6, 7, 8, 9, 10 Vorläufe. Und dann gibt es die Viertelfinals und Halbfinals und es kommt immer nur ein bestimmter Teil weiter. Nein, darauf kommt es bei Gott nicht an, dass wir die Schnellsten sind, sondern dass wir den Lauf vollenden. Vielleicht wie bei einem Marathonlauf. Es kostet Einsatz, es kostet Kraft und es geht vielleicht über die persönlichen Grenzen manchmal hinaus. Aber Gott will, dass wir ankommen am Ziel und auf dieses Ziel ausgerichtet bleiben. Was brauche ich denn für das Erreichen eines Zieles, für einen erfolgreichen Wettkampf? Hat jemand eine Idee? Ausdauer, genau. Das liegt bei mir, aber manche Sachen hängen ja nicht unbedingt von mir ab. Was hilft denn noch, um erfolgreich ein Ziel zu erreichen? Ein Trainer. Ein Trainer hilft, ein Ziel zu erreichen. Wer den FC Barcelona beobachtet hat, den war eine Zeit lang ihr Trainer abhanden gekommen. Er war schwer erkrankt. Und man hatte so das Gefühl, als sie gegen Bayern gespielt haben, die Mannschaft, die steht gar nicht richtig zusammen. Die brauchten den Trainer, der da drauf schaut und die Fehler sieht und analysiert und Hinweise gibt, wie es anders gehen kann. Das merke ich auch. Als ich bis vor 10 Jahren noch aktiv im Training stand, da stand mein Trainer am Wurfring und hat genau hingeschaut. Und nach dem Wurf wusste ich schon am Zucken der Augenbraue, oh, das war wohl nicht so ganz das Wahre. Und dann hat er mir gesagt, achte darauf und dort drauf und probier's nochmal so. Und dann wurde es Stück für Stück besser. Ich brauche jemanden, der sieht, was und wie ich etwas tue, und mir entsprechend Korrektur gibt. Wenn wir das auf unseren Glauben beziehen, so ist für uns der Heilige Geist wie so ein Trainer. Er schaut hin. Er ist der, der immer wieder Korrektur gibt, der uns ausrichtet, der uns einen Trainingsplan an die Hand gibt. Die Bibel, Worte wie dieses hier, dran zu bleiben am Ziel, der uns Korrektur gibt. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir auf andere Menschen hören, die uns durch den Heiligen Geist begabt auf Dinge hinweisen in unserem Leben. Der Heilige Geist ist der, der uns immer wieder Motivation gibt. Er ist nicht nur der Tröster, sondern er ist ja auch eine Kraftquelle für unser Leben. Er gibt uns Motivation, auf dieses Ziel zu weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sondern immer wieder dieses Ziel ins Auge zu nehmen. Denn manchmal ist das Leben monoton, manchmal lassen wir den Kopf hängen, manchmal wissen wir selbst nicht weiter, weil es uns nicht gut geht, weil uns Dinge belasten. Und dann ist da der Heilige Geist, der uns ganz neu diese Ausrichtung gibt. Er hilft uns aber auch, in unserem Leben zu gewichten. Paulus sagt hier in seinem Text, dass sich jeder, der an so einem Wettkampf teilnehmen will, einer strengen Disziplin unterwirft, um diesen Siegeskranz zu gewinnen. Es ist wichtig zu sehen in unserem Leben, was sind Dinge, die wichtig sind, die unwichtig sind. Dinge, die für uns förderlich sind oder die für uns hinderlich sind. Wenn ich ein Marathonläufer sein wollte, dann wäre ich mit meinem Hang zum Essen und vor allem zu gutem Essen und süßem Essen und zu Naschereien am Abend irgendwie auf der falschen Spur. Für Hammerwerfen ist das genau richtig, denn da brauche ich einen festen Mittelpunkt. Fürs Radfahren, ja, im Norddeutschland mag das gehen, aber wenn ich hier in den Harz komme, dann muss ich das den Berg hochschaffen. Und genauso ist es auch in unserem Glauben. Da gibt es Dinge, die sind für uns förderlich und andere Dinge, die sind hinderlich. Paulus beschreibt es, ihr könnt alles machen, aber nicht alles ist gut für euch. Nicht alles hilft euch dabei, das Ziel im Auge zu behalten. Da sind vielleicht Menschen, die mich umgeben, die mich ganz, ganz stark immer wieder versuchen, von meinem Glauben wegzubringen. Ach, nimm das doch alles nicht so ernst. Solchen Blödsinn glaubst du? Manchmal ist es besser, diesen Menschen dann den Rücken zu kehren. Bei aller Nächstenliebe, bei aller Hoffnung, sie doch noch zu bekehren. Aber wenn ich merke, dass sie meinem Glauben eher hinderlich sind, dann muss ich schauen, ist das gut, dass ich Gemeinschaft mit ihnen pflege. Oder auch zu schauen, passt meine Freizeitgestaltung? Bin ich mit Menschen zusammen, die auch Christus nachfolgen? Paulus sagt, alles für das Ziel möchte ich investieren. Und dann gibt es einen schönen Satz, der sagt, wer ein Ziel erreichen will, der findet einen Weg. Alle anderen eine Ausrede. Wer ein Ziel erreichen will, der findet einen Weg. Alle anderen finden eine Ausrede. Ich möchte ein Ziel erreichen. Ich kann mich erinnern an eine Radtour, die ich gemacht habe. Das war nicht einfach eine Radtour, sondern ich habe meiner Trainingsgruppe versprochen, ich werde euch bei euch im Trainingslager besuchen. Nun war dieses Trainingslager ca. 56 Kilometer von meinem Heimatort entfernt und ca. 1000 Höhenmeter höher gelegen, wie da, wo ich wohnte. Natürlich Erzgebirge, auch hoch und runter dorthin. Und ich habe früh morgens den Wetterbericht gehört und natürlich aus dem Fenster gesehen, Nebel, dichter Nebel. Und der Wetterbericht war, die Woche über wird es nicht besser werden. Also habe ich überlegt, was tue ich? Und in mir war der Gedanke, ich habe es denen versprochen, sie zu besuchen. Und der Wetterbericht hat gesagt, da oben auf dem Fichtelberg, dort scheint noch die Sonne. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Je höher ich gekommen bin, desto dichter wurde der Nebel, desto mehr Nieselregen war, desto kälter wurde das. Und irgendwann, so 15 Kilometer vorm Ziel, da war ich schon fast am Verzweifeln. Da habe ich nur noch von Kurve zu Kurve gedacht. Wenn nach der nächsten Kurve nicht endlich der Himmel aufreißt, dann drehe ich um. Wenn nach der nächsten Kurve der Himmel nicht endlich aufreißt, dann drehe ich um. Und dann kam so ganz langsam die Sonne durch den Nebel durch. Und ich war froh, dass ich nicht umgekehrt bin, denn das, was ich dann erleben durfte, war einzigartig. Über den Wolken zu fahren, die Sonne zu genießen und erstmal sämtliche Klamotten von mir zu werfen, weil es einfach nur noch warm war. Dranbleiben am Ziel. Das haben wir auch im Glauben, dass manchmal Nebel ist, dass es dunkel ist, dass es kalt ist. Dass wir das Gefühl haben, wir bleiben stecken. Paulus macht uns Mut, dran zu bleiben, weiter auf dieses Ziel zuzugehen. Es lohnt sich. Er sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Wir sind ganz gut in den Ausreden. Es sind immer die anderen, die uns abhalten, die uns irgendwie im Wege stehen. Es ist die Zeit, die wir nicht haben. Es ist die berufliche Eingespanntheit, es ist der Garten, der gepflegt werden muss, gerade jetzt, wenn es die ganze Zeit geregnet hat und dann die Sonne scheint. Es gibt so viel anderes, ja. Aber Paulus macht uns Mut, diesen eigenen inneren Schweinehund zu überwinden, zu sagen, das Ziel ist wichtig, dieses möchte ich erreichen. Was hilft noch, um erfolgreich den Weg zu beschreiten, zum Ziel zu kommen. Habt ihr noch eine Idee? Ihr merkt, ihr seid heute gefordert. Ist es denn gut, wenn ich immer alleine trainiere? Gemeinschaft, genau. Eine Trainingsgruppe, die hilft. Und ich glaube, Gemeinde, das ist schon fast sowas wie eine Trainingsgruppe, weil wir gemeinsam unterwegs sind, weil wir gemeinsam dieses eine Ziel haben. Gewiss, es hat nicht jeder von uns denselben Trainingsplan, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat, jeder Unterschiedliches auch mitbringt. Der Heilige Geist gibt uns jedem Einzelnen den Trainingsplan, der für uns gut ist. Aber trotzdem sind wir gemeinsam ausgerichtet auf dieses Ziel. Und dann können wir uns davon berichten, wie es uns geht im Glauben, auf dem Weg zum Ziel. Dann können wir uns austauschen, was uns hilft, eine bestimmte Hürde genommen zu haben. Und was so eine Trainingsgruppe auch ausmacht, sie ist begeistert von dem, was sie tut. Bei mir ist das so, wenn mich jemand auf das Radfahren oder das Hammerwerfen anspricht, dann kann ich manchmal gar nicht aufhören zu erzählen, weil es mich wirklich so begeistert. Und da setze ich jetzt lieber einen Punkt und gehe wieder weiter, denn ich habe mich gefragt, ist das auch im Glauben so? Wenn mich da jemand anspricht, quillt dann auch mein Herz so über, rede ich dann auch und finde überhaupt kein Ende? Kann ich da auch so begeistert reden und andere in diese Begeisterung mit hineinnehmen? Ich will doch, dass Leute dazukommen zu meiner Trainingsgruppe, sich mit auf den Weg zu diesem Ziel machen. Und darum geht es auch Paulus, wenn wir die Verse davor lesen. Ich habe einmal darüber gepredigt und gesagt, muss denn ein Christ ein Chamäleon sein? Paulus sagt, ich werde den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Ich werde allen alles, weil ich das Ziel habe, sie zu Christus zu führen. Trainingsgruppe Gemeinde, nehmen wir andere mit unserer Begeisterung mit. Und da sind wir bei einem nächsten wichtigen Punkt. Wir haben einander Vorbildfunktion. Was ich tue und wie ich es tue, wird Nachahmer finden. Wird Menschen begeistern oder wird sie davon abhalten, diesen Weg zu gehen? Paulus weiß um seine Vorbildfunktion und ich habe mich gefragt und möchte es auch euch fragen. Wisst ihr auch um diese Vorbildfunktion? Weißt du, dass du mit deinem Leben für andere ein Vorbild im Glauben bist? So wie du den Lauf gestaltest, so werden ihn auch andere Christen gestalten. Und das gilt nicht nur für die alten Hasen im Glauben. Das gilt für uns alle. Von uns lernen andere Nachfolger Einsatz, Glauben und Ausdauer. So viel wie wir investieren, so viel werden auch sie investieren. Wenn wir also heute vielleicht über die müde gewordene Jugend schimpfen, dann liegt es vielleicht auch an uns, dass wir schon müde vorgelebt haben. Vielleicht. Vielleicht waren wir auch so gut, dass sie gesagt haben, das schaffen wir ohnehin nicht. Aber an dieser Stelle möchte ich einen Punkt setzen. Wir merken, es hängt eine ganze Menge von uns ab. Ja. Aber der ein oder andere hat sicher gestaunt, wie viel man für diesen eigenen Glaubensweg tun kann oder auch tun muss. Doch das klingt alle sehr stark nach Leistung, als müssten wir uns das Reich Gottes, die Ewigkeit bei Gott verdienen. Nein. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist ja wie bei einer Medaille. Da gehören zwei unterschiedliche Seiten zusammen. Ein Sportler braucht Talent. Er muss mit diesem Talent und unter Mühen und unter Verzicht trainieren. Ja, wir sind aufgefordert, für unseren Glauben zu investieren und uns ganz auszurichten. Aber auf der anderen Seite sind wir bereits durch Jesu Tod beschenkt mit neuem Leben. Und nur mit diesem Leben, was Gott uns geschenkt hat, können wir in der ständigen Erneuerung durch Gott zum Ziel kommen. Das meint diese Ausrichtung, dieses Schauen, was ist förderlich und was hindert mich. Und für die anhaltende Kraftanstrengung auf diesem Glaubensweg, da brauchen wir geradezu Gottes tragende Kraft. Der Heilige Geist, der eben immer wieder diese Kraft gibt, der Quelle für uns ist, der Antreiber für uns ist. Das Bild des Wettkampfs hat ja auch seinen Haken. Und das ist gut so, dass wir bei Gott nicht der Schnellste, der Beste, der Erste oder am höchsten Springende sein müssen. Ihm ist es wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir diesen Lauf vollenden. Und das betont Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also jedem, der seinen Lauf vollendet hat, der durchgehalten hat, Glaube bis zum Ende. Um dieses Ziel, diesen unvergänglichen Siegespreis bei Gott zu erreichen, dafür lohnt es sich, alles zu investieren, auf manches zu verzichten und den Lauf so zu gestalten, dass wir ihn gewinnen, wie Paulus uns dazu auffordert. Amen.